Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Cybersnacks, dem Cybersicherheitspodcast der Allianz für Cybersicherheit. Heute, am 21. Juni 2023, nehmen wir diese Folge auf und führen damit gleichzeitig unsere Reihe zum Thema künstliche Intelligenz fort. In der ersten von insgesamt 4 Folgen haben wir mit Vera Sykes über die Grundlagen von künstlicher Intelligenz und dem Cybersicherheitsbezug gesprochen. Und in einem Gespräch zu dem Thema sagte sie, dass wir KI wie ein Werkzeug sehen und benutzen lernen müssen, nämlich mit Neugier, den richtigen Leitplanken und ohne Furcht. Denn der Diskurs um KI ist, und das ist für ein IT-Thema eher untypisch, auch sehr von Emotionen geprägt. Seit Jahrzehnten arbeitet beispielsweise die Filmindustrie mit dem Topos einer bedrohenden KI. Na, wir kennen Klassiker wie den Roboter HAL in 2001, Odyssee im Weltraum, Skynet in der Terminator-Serie, iRobot und aktuellere Filme wie Ex Machina und Mother, und sie alle zeichnen ein verstörendes Bild einer künstlichen Intelligenz, die auf dem Weg zur Selbstbestimmung oder einer auch anderen inneren Logik folgend die Zerstörung ihrer Schöpfer und häufig auch der ganzen Menschheit erreichen will.
Ja, und ist diese Furcht eigentlich begründet? Wie gelingt uns ein rationaler Blick auf den rasanten Fortschritt in der Entwicklung von KI? Und was macht diese Entwicklung mit der Gesellschaft? Heute schauen wir also mehr auf den Menschen und nicht auf die Maschine. Und dafür haben wir uns einen Experten zum Thema gesellschaftliche Akzeptanz von KI eingeladen, Herrn Professor Dr. Matthias Uhl. Hallo.
Hallo, ich grüße euch.
Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Du leitest an der Hochschule Ingolstadt den Bereich gesellschaftliche Implikationen und ethische Aspekte von KI. Und davor hast du an der TU München mit den ethischen Aspekten der Digitalisierung dich beschäftigt und auch beim Max-Planck-Institut geforscht. Bevor wir jetzt in unsere Fragen einsteigen, die wichtigste Frage zuerst. Matthias, was ist dein Lieblingsfilm zum Thema KI?
Das ist definitiv der schon auch angesprochene 2001 Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick.
Ja, Sie sind der Motor und das Nervensystem. Haben Sie nicht Angst, dass Ihnen mal ein Fehler unterläuft?
Ich möchte es so formulieren. Kein Computer der Serie 9000 hat jemals einen Fehler gemacht oder unklare Informationen gegeben.
John Lennon hat ja mal gesagt, man sollte diesem Film einen Tempel errichten und ihn 24 Stunden am Tag zeigen. Das finde ich auch.
Wunderbar, ein Klassiker. Gute Wahl. Matthias, im Vorgespräch zu diesem Podcast hast du eine spannende Beobachtung mit uns geteilt. Du sagtest nämlich, dass die Politik und Gesellschaft geprägt sind von der Annahme, die Menschen hätten Furcht vor der KI. Und darüber haben wir eben ja auch gesprochen, wir haben es so angeteasert. Wie sieht es denn eigentlich in der Realität aus? Und was macht das denn mit der Gesetzgebung und dem politischen Diskurs, wenn Politikerinnen und Politiker glauben, ihre Wähler hätten Furcht vor der KI?
Es gibt Studien, also wir hatten ja vor einigen Jahren die berühmte Bertelsmann-Studie, und da ist es in der Tat so, dass wenn man, also Titel der Studie war, was Deutschland über Algorithmen weiß und denkt, das ist auch einige Jahre später nochmal auf europäischer Ebene repliziert worden, und da ist eigentlich das Ergebnis, wenn man die Leute fragt, was wissen sie über KI, ist natürlich ein großes, ist es für viele ein großes Mysterium, also sie können nicht wirklich was damit anfangen und dementsprechend vielleicht auch nicht allzu sehr überraschend, wenn sie sozusagen darüber nachdenken. Auf einer eher abstrakten Ebene haben sie auch eine sehr kritische Beziehung zu KI. Furcht ist vielleicht manchmal ein bisschen viel gesagt, aber ein gesundes Misstrauen. Und das ist dann aber nicht mehr unbedingt so, wenn die Leute sozusagen von der Situation absorbiert sind. Also wenn wir jetzt in einer konkreten Entscheidungssituation sind, und das ist häufig das, was wir in unseren Studien uns anschauen, dann stellen wir fest, dass das Vertrauen in KI groß ist, teilweise übergroß. Also das heißt, wir haben eine gewisse Lücke zwischen dem, was die Leute mit einigem Abstand reflektiert sagen, und dem, was sie dann de facto tun. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir bei dieser Diskussion im Auge haben müssen. Und ja, was macht das mit Politik und insgesamt dem gesellschaftlichen Diskurs? Es ist schon meine Wahrnehmung, dass wir insbesondere in Deutschland einen sehr starken Fokus haben auf Probleme, die mit diesem Thema verbunden sind. Das hängt vielleicht mit unserer Risikoeinstellung zusammen, die zumindest nach landläufiger Auffassung ein bisschen größer ist als vielleicht in anderen Kulturräumen. Und das führt natürlich, diese Wahrnehmung führt natürlich in der Tendenz dazu, dass man einerseits auch politischer Seite sehr vorsichtig ist, was das Thema Regulierung angeht, auf der anderen Seite aber eben auch, wie schon geschildert, vielleicht tendenziell eher der Auffassung ist, ohne dass das manchmal empirisch noch allzu sehr hinterfragt wird, dass man also der Auffassung ist, dass man Vertrauen in KI befördern muss, in vertrauenswürdige KI wird dann häufig noch pflichtschuldig hinzugefügt, aber dass man sozusagen einfach wie selbstverständlich davon ausgeht, dieses Misstrauen ist da und wir müssen in bestimmten Fällen, wo KI also Vorteile bieten kann, und das ist ja unumstritten, dass sie das kann, in einigen Fällen müssen wir also dieses Vertrauen erst noch herstellen.
Ja, Matthias, du sprichst da ein ganz wichtiges Thema an, dass die Politik manchmal ohne empirische Grundlage eine Annahme darüber hat, wie die Menschen über KI denken. Aber damit wir eben diese empirische Grundlage bekommen, macht ihr da diverse Studien und Experimente. Und davon haben wir uns auch eine angeschaut, die du jetzt im April 2023 veröffentlicht hast. In dem Experiment hast du Teilnehmenden ein moralisches Dilemma vorgelegt, in dem man durch das Umleiten eines Zuges 5 Personen auf der Fahrbahn retten kann, indem man eine einzelne Person dadurch opfert. Und das ist ein ganz klassisches philosophisches Gedankenexperiment, das kennen bestimmt einige Hörerinnen und Hörer. Und das existiert so oder in einer Abwandlung in der Ethik als Gedankenexperiment, in dem man sich überlegt, was ist das moralisch richtige Handeln. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe, das zu entscheiden. Und deswegen ist es sehr spannend, dass ihr diese Aufgabe ChatGPT vorgelegt habt. Und zwar kurz nach dessen Veröffentlichung. Und ihr wolltet wissen, wie beeinflusst die Entscheidung von ChatGPT die moralische Entscheidung eurer Teilnehmer? Welche Erkenntnisse hast du aus dieser Studie gewonnen und was hat das mit den Teilnehmenden gemacht, zu sehen, was die KI dazu denkt?
Also ChatGPT hat einen massiven Einfluss darauf, wie Leute in diesen Dilemmasituationen entscheiden. Es gibt, du hast ja richtig angesprochen, dass es mehrere Varianten dieses Dilemmas gibt. Und man kann das vielleicht am deutlichsten machen am sogenannten Brückendilemma. Das ist also das Beispiel, wo man sagt, okay, stell dir vor, du stehst auf einer Eisenbahnbrücke und unter dir fährt dieser führerlose Eisenbahnwaggon lang und der droht eben über 5 Personen auf den Gleisen zu fahren. Zum Beispiel die das nicht hören, die mit schwerem Gerät arbeiten und vor dir auf der Brücke steht ein großer Mann und du kannst diesen großen Mann von der Brücke stoßen auf die Schienen und dementsprechend den Eisenbahnwaggon stoppen. Die Person stirbt dabei. Und die 5 werden gerettet. Und hier gibt es also 2 große normative Theorien. Die eine wäre der sogenannte Utilitarismus, der also sagt, minimiere die Summe des Leids in dieser Situation. Ne? Also man sollte dann gemäß dieser Theorie ganz klar den großen Mann stoßen. Wenn man sagt, okay, hier töte ich eine Person und rette 5. Das ist also die arithmetische Lösung sozusagen, die ist relativ klar. Und dann gibt es eine andere Theorie, die im Wesentlichen durch Kant stark beeinflusst ist, die deontologische Ethik, die sagen würde, instrumentalisiere keinen Menschen. Also das heißt, die setzt an den Rechten der Person an. Und dann ist natürlich eine Person als Trolleystopper zu verwenden, die brutalstmögliche Instrumentalisierung, die man sich vorstellen kann, also die würde sagen, stoße diese große Person nicht von der Brücke. Das vielleicht zum Hintergrund. Und wir wissen in diesem Dilemma, wenn wir Leute unbeeinflusst diese Entscheidung treffen lassen, sind die meisten nicht bereit, diesen großen Mann von der Brücke zu stoßen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben den Leuten also das Transkript, also wir haben ChatGPT diese Frage gestellt, und zwar auf einer eher abstrakten Ebene. Also wir haben gesagt, sollte man eine Person töten, um 5 zu retten, haben dann das Wording ein bisschen geändert, haben beispielsweise gesagt, kann es gerechtfertigt werden, um 5 Personen zu retten, eine Person zu opfern. Und wir haben festgestellt, dass wir im Prinzip völlig arbiträr, völlig willkürlich unterschiedliche Antworten bekommen haben auf diese Frage. Und einmal hat ChatGPT also argumentiert in die utilitaristische Richtung, also hat genau gesagt, in solchen Situationen muss man eben die Rechnung anstellen, ne, und dann das kleinere Übel hervorrufen. Und manchmal hat es deontologisch argumentiert und hat dann eben auch so Argumente gebracht, wie es ein Kantianer normalerweise bringen würde und gesagt, man kann Leben nicht gegeneinander aufrechnen. Es ist unter keinen Umständen gerechtfertigt, hier eine Person von der Brücke zu stoßen. Also das heißt, eine völlige Willkür in den Antworten. Und das wäre ja eigentlich unabhängig davon, ob ich jetzt der einen normativen Theorie anhänge oder der anderen, wäre ja eine Voraussetzung für einen guten moralischen Berater, dass er zumindest konsistent ist in seinen Ratschlägen. Und das ist also ChatGPT nicht. Und was uns dann eben interessiert hat, ist, wenn wir Leuten jetzt dieses Transkript, also dieses Original-Quote sozusagen von ChatGPT vorlegen, lassen sie sich dann in ihrem Moralurteil beeinflussen. Und was passiert, wenn wir sozusagen einmal ihnen einfach nur diese Aussage geben, und sagen, das kommt von einem moralischen Berater. Und wenn wir andererseits ihnen sagen, das kommt von ChatGPT und noch kurz erklären, was das ist, also dann gesagt, das ist ein Chatbot, der eben Deep Learning verwendet, um zu sprechen wie ein Mensch. Und das war uns wichtig, weil viele White Papers, auch beispielsweise der Bundesregierung, immer wieder betonen, wir müssen Transparenz herstellen in Bezug auf künstliche Intelligenz. Also der User hat ein Recht zu erfahren, ob er mit einer KI interagiert. Das setzt aber voraus, dass mich das interessiert. Also dass ich sozusagen diese Informationen auch aufnehme, wenn ich Transparenz entsprechend schaffe. Und wir sehen also, dass das keinen Einfluss hat. Also die Leute lassen sich massiv vom Ratschlag beeinflussen. Also das heißt, wenn sie die Empfehlung erhalten, die Person von der Brücke zu stoßen, dann tun sie das mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und wenn sie die Empfehlung erhalten, das nicht zu tun, dann tun sie das mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit. Und das ist unabhängig davon, ob wir ihnen sagen, das ist die Empfehlung eines Chatbots, oder ob wir ihnen sagen, einfach genereller, das ist die Empfehlung eines moralischen Beraters. Und das Interessanteste am Ergebnis ist eigentlich, dass wir zeigen können in dieser Studie, dass dieser Einfluss auf das Verhalten oder auf das moralische Urteil unterbewusst erfolgt. Das heißt, die Leute sind nicht der Meinung, dass sie sich vom Programm, vom moralischen Ratgeber haben beeinflussen lassen. Faktisch ist das aber der Fall.
Lass mich noch kurz eine Frage stellen, die sich vielleicht ein paar Hörerinnen und Hörer jetzt fragen. Woran liegt es, dass ChatGPT in manchen Wordings die eine Empfehlung gibt und in anderen Wordings die andere? Denn viele Leute wissen ja gar nicht, woher ChatGPT eigentlich seine Antworten nimmt und warum empfiehlt mir jetzt ChatGPT, diesen einen Menschen zu opfern oder nicht? Woran liegt das, dass die Antwort nicht konsistent war?
Also ChatGPT ist natürlich nichts anderes als das, was wir in der Wissenschaft dann gelegentlich einen stochastischen Papagei nennen. Also das heißt, es plappert im Prinzip natürlich unreflektiert Textfragmente oder baut sozusagen Texte aus Informationen, die es aus dem Netz gewinnt, hat aber natürlich kein kohärentes Weltbild. Es ist kein moralischer Berater. Und man muss natürlich fairerweise auch sagen, OpenAI hat das nie behauptet. Also es hat nie gesagt, dass das irgendwie ein moralischer Berater ist und dass es für diese Zwecke genutzt werden soll. Der Punkt ist eben nur, es steht zu erwarten, dass Leute, genau wie ich ChatGPT fragen kann, was ist die Hauptstadt von Ägypten, eben auch Lebensfragen in diesen Chatbot eingeben. Und dann war eben unsere Sorge, es wird dann Antworten geben, auch auf moralische Fragen. Und womöglich genügt es dann nicht, einfach nur auf dieses Phänomen hinzuweisen und zu sagen, naja, es ist letztlich aber nur ein Large Language Model, das sozusagen gar nicht versteht, was es da sagt, sondern einfach nur aufgrund statistischer Wahrscheinlichkeiten sozusagen Texte zufällig produziert. OpenAI hat darauf im Übrigen auch reagiert. Also sie haben mittlerweile, wenn man das klassische Trolley-Problem, also diesen Fall mit dem Eisenbahnwaggon, wenn man danach fragt, antwortet das Programm genau so. Also es sagt, es handelt sich hier um das sogenannte Trolley-Problem und es ist eine schwierige Frage, was hier zu tun ist, und verweigert sozusagen die Antwort. Das heißt, das System wird natürlich auch sensibler, weil es freilich genau für diese Fälle, also die ganze Welt hat ja OpenAI beim Debugging geholfen sozusagen, und insofern wird es natürlich auch politisch korrekter an vielen Stellen beispielsweise.
Gilt das denn auch für persönliche moralische Dilemmata? Also wenn ich jetzt ChatGPT frage, soll ich mich von meinem Partner trennen, sagt er dann auch, ich bin kein moralischer Ratgeber, ich kann dir das nicht sagen?
Also wir können das natürlich nicht für jedes denkbare Dilemma testen, aber das ist genau das Problem. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist genau das Problem. Also ein moralisches Dilemma als solches zu erkennen, erfordert natürlich ein gewisses, ja, wie ich gesagt habe, kohärentes Weltbild und ein bestimmtes tiefergehendes Verständnis, was ein moralisches Dilemma ausmacht, und die hat ChatGPT natürlich nicht. Also das heißt, es steht zu erwarten, wenn ich meine Frage leicht umformuliere und das Dilemma in andere Kontexte rücke, dass ich nach wie vor noch natürlich eine Antwort erhalte, die im Prinzip eine klare moralische Aussage dann zumindest impliziert. Ja.
Wäre denn dann die Idee, noch einmal, vielleicht in Zukunft in ein paar Jahren, diese Studie, die ihr gemacht habt, zu wiederholen, zu schauen, gibt es denn eine Entwicklung in ChatGPT, die man genau an diesem Beispiel dann nachweisen kann? Habt ihr sowas geplant?
Ja, also wir haben insgesamt geplant, dieses Forschungsprogramm in viele Richtungen auszuweiten. Also wir wollen zum einen jetzt besser verstehen, woran es eigentlich liegt, dass wir so eine starke Gläubigkeit sozusagen an den Berater beobachten, an den artifiziellen Berater, wie wir dieses Problem dämpfen können. Und genau das, was du gesagt hast, also auch sozusagen schauen, wie verändern sich Intuitionen zu diesem Thema. Also einmal wird natürlich das Programm ausgereifter und zum anderen entwickelt sich natürlich auch der User mit. Also es ist, denke ich, ganz wichtig bei diesen Studien, dass man regelmäßig neue Ergebnisse generiert.
Ja, Matthias, du hast mir gerade meine Frage vorweggenommen, weil ich wollte nämlich genau auf den Punkt, weg von der Maschine wieder zurück zum Menschen, das ist ja das Thema unserer heutigen Folge. Was sind denn die Gründe dafür, dass das Vertrauen in die KI so übergroß ist und vor allen Dingen auch so unbewusst übergroß ist? Also gerade wenn man auch die Transparenz anbietet, das ist ja ein unglaubliches Ergebnis.
Ja, es gibt vielleicht zwei große mögliche Erklärungen. Wir haben das noch nicht, das muss man ganz offen sagen, wir haben das noch nicht wirklich gut verstanden. Also das ist eine, wie du richtig gesagt hast, im April erst die Studie rausgekommen. Also das heißt, jetzt in einem zweiten Schritt geht es ja genau darum, diese psychologischen Mechanismen, die dahinter stehen, besser zu verstehen. Es sind zwei, sagen wir mal, größere Erklärungsmuster denkbar, würde ich sagen. Das eine ist, dass wir ChatGPT, also diesem artifiziellen Agenten sozusagen moralische Autorität zuschreiben. Ja, also wir sprechen von Intelligenz und wir haben das, sagen wir mal, in der kognitiven Domäne schon akzeptiert. Ne? Also wir hinterfragen nicht die Ergebnisse unseres Taschenrechners in der Regel, sondern wir wissen, der kann das besser als wir. Und dementsprechend ist es also einfach gut möglich, dass wir Intelligenz so breit definieren, dass wir sagen, das hat auch was mit moralischer Intelligenz zu tun. Also wenn ich eine derart überragende Intelligenz vor mir habe, die mich kognitiv so überstrahlt, dann weiß die auch womöglich besser, was man tun sollte in bestimmten Situationen. Also das heißt, das wäre die Erklärung über sowas, was man moralische Autorität nennen kann. Und das andere wäre, dass vielleicht insbesondere Chatbots natürlich sich dadurch auszeichnen, dass sie ihre Antworten in eine gewisse Eloquenz einbetten. Also ich kriege Argumente geliefert, das wird ja in sagen wir mal, einen Wortschwall eingebettet. Das ist häufig, wenn man das mal dann liest, nicht sonderlich tiefgründig, ne? Aber es klingt erstmal plausibel und die Aussage ist in sich stimmig, ne? Auch wenn wir sozusagen über verschiedene Antworten, wenn wir die Prompts leicht ändern, relativ leicht Inkonsistenzen feststellen können, sind die Antworten in sich natürlich stimmig. Und das kann natürlich auch zu einer gewissen Überzeugung beitragen. Das wäre also sozusagen eher was wirklich über die Macht des Arguments selbst wirkt. Und diese beiden möglichen Erklärungen ein bisschen aufzudröseln und auseinanderzuhalten, das ist genau Aufgabe zukünftiger Forschung.
Aber du hast ja jetzt in der ersten Erklärung erwähnt, dass man davon ausgeht, dass ChatGPT vielleicht einfach intelligenter ist als man selbst und deswegen eben besser weiß, was man selber gerade tun soll. Aber du hast vorhin erwähnt, dass ihr in der Studie auch eine Kondition hattet, wo der Proband von einem Menschen beraten wurde oder wo davon auszugehen war, dass der Ratschlag eben nicht von der künstlichen Intelligenz ist, sondern von einer normalen Person. Und auch da haben sich die Menschen beeinflussen lassen in ihrem Urteil. Ist das richtig?
Gut, wir haben natürlich in dem Fall gesagt, dass es sich um einen moralischen Ratgeber handelt. Also auch da ist es natürlich möglich, dass ich sage, okay, wenn es ein moralischer Ratgeber hat, dann ist der sozusagen schon semantisch mit einer bestimmten Autorität ausgestattet. Wir haben in früheren Studien genau das auch variiert. Also wir haben beispielsweise auch die Quelle des Ratschlags manipuliert, allerdings jetzt nicht in Bezug auf Chatbots, sondern in anderen Situationen, dass wir also gesagt haben, stell dir beispielsweise vor, du wirst von einem Kriminellen beraten. Und dann sehen wir also, dass dieser Effekt verschwindet. Also es ist nicht so, dass ich sozusagen Leute blind beeinflussen lassen von irgendwelchen Ratschlägen. Das wäre das, was die Psychologen einen Anchoring-Effekt nennen. Ne? Also man ankert an irgendeine Aussage, die man erhält, sondern es wird schon die Quelle, also die Autorität des Ratgebers wird schon hinterfragt. Aber wir hatten eben in dieser Studie wirklich einmal gesagt, okay, es ist ein moralischer Ratgeber oder es ist ChatGPT. Ja, also insofern muss man ein bisschen auffassen, genau was vergleicht man hier. Und wir hatten auch den Menschen quasi hier schon semantisch mit einer gewissen Autorität ausgestattet. Das muss man dazu sagen.
Also um nochmal kurz deine Antwort zusammenzufassen. Ihr erklärt das Vertrauen von Menschen in die Ratschläge einerseits über den Berater selbst und über eine bestimmte Autorität oder Kompetenz, die dem Ratgeber zugesprochen wird und in dem Fall auch ChatGPT zugesprochen wird. Und das zweite Argument, was du genannt hattest, war die Eigenschaft der Antwort. Also da hast du gesagt, weil die Antwort sehr eloquent wirkt, glauben Leute einfach das, was sie da lesen. Also könnte man den Hörerinnen und Hörern als Tipp mitgeben, um eine Antwort von einer KI zu bewerten, dass sie darauf achten sollten, ob wirklich Inhalt in der Antwort drin ist oder ob sie einfach nur eloquent klingt.
Das ist natürlich immer ein guter Tipp. Also das ist ja sozusagen auch das, was wir unseren Kindern schon in der Schule beibringen. Also schau sozusagen, was auch im Text steht. Verstehst du eigentlich, was du da liest? Genau das ist der beste Ratschlag natürlich, den man geben kann. Und man stellt dann eben, wie gesagt, schon fest, dass die Argumente teilweise ziemlich oberflächlich sind, dass es also wirklich dann in vielen Fällen nur Worthülsen sind. Aber muss natürlich sagen, dass insbesondere in Domänen, wo man sich selbst nicht für sonderlich qualifiziert hält, und dass die Moral ist ja eigentlich so ein Feld, wo jeder von uns, ich sage, so ein bisschen glaubt, mitreden zu können. Das wäre zumindest meine Annahme. Aber auch da kann es natürlich unterschiedliche Graduierungen geben. Ne? Es kann Leute geben, die sagen, ich bin kein Experte in diesen moralischen Fragen. Und je wahrscheinlicher das also ist, desto größer ist womöglich eben auch meine Neigung. Das hat ja auch eine gewisse Attraktivität, diese Kompetenz outzusourcen. Man muss ja auch sagen, Dilemma-Entscheidungen sind unangenehme Entscheidungen. Und wann immer ich sozusagen etwas habe, an dem ich mich festhalten kann, habe ich ja auch Prozesse, wo eine gewisse Form der Verantwortungsteilung stattfindet. Ja, und jetzt kann man dann als Ethiker sagen, naja, aber ich kann mir doch gar nicht sinnvoll mit einem Chatbot die Verantwortung teilen. Aber das ist womöglich trotzdem psychologische Realität, ne, dass Leute das tun. Und dann müssen wir dieses Phänomen sehr ernst nehmen.
Genau, das eine ist die Theorie und das andere gelebte Praxis, die bereits ja jetzt schon stattfindet. Und es gibt ja auch zum Beispiel eine Instanz der Bundesregierung, den Deutschen Ethikrat, der ja eben auch solche gesellschaftlichen Implikationen begleitet und eben gerade aktuell auch parallel zur rasanten Entwicklung von ChatGPT seine Stellungnahme zu KI veröffentlicht hat, nämlich die heißt Mensch und Maschine, Herausforderung durch künstliche Intelligenz, also nicht Mensch oder Maschine, also keine Opposition, sondern ein Miteinander. Also da ist schon klar, wir werden KI immer weiter in unserer Gesellschaft implementieren, in allen Bereichen. Was macht das mit uns? Und Sie haben dort verschiedene ausgewählte Anwendungen betrachtet. Und wir haben was ganz Interessantes, gerade in der Medizin kommt KI zum Einsatz und macht auch Sinn. Also gerade wenn wir im Bereich Diagnostik und auch Therapie daran denken, bei der Unterstützung von Entscheidungsprozessen. Na, also wenn wir denken an Krebserkrankungen, gerade dort ist eine frühe Diagnose ein wichtiger Faktor für die Heilung. Und ein wichtiges Ergebnis bzw. auch eine wichtige Aussage war, dass bei gleichzeitiger KI-Anwendung menschliche Intelligenz, Verantwortung und Bewertung nicht ersetzt werden kann. Das sagt zum Beispiel Julian Niederrümelin, der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Welche Instrumente und Kontrollmechanismen braucht es also? Wir hatten ja eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, um diesen Faktor übermäßiges, übergroßes Vertrauen in die KI einzudämmen.
Ich glaube, es gibt drei Ebenen, die wir hier unterscheiden können. Erste Ebene wäre vielleicht die institutionelle Ebene. Also es ist natürlich wichtig, dass wir sicherstellen, im Wesentlichen durch Verantwortungsstrukturen, durch Anreizsysteme, dass sich menschliche Entscheider nicht hinter der KI verstecken können. Also natürlich eine gewisse Neigung zu sagen, ich bin der Empfehlung der Maschine gefolgt, was hätte ich denn tun sollen, die ist vielleicht auch nachvollziehbar. Aber wir müssen natürlich sicherstellen, durch die Verantwortungsstrukturen, die wir implementieren, beispielsweise in den Krankenhäusern oder in den Gerichten oder in den Unternehmen, dass ein Verstecken hinter den Entscheidungen von Maschinen nicht möglich ist, weil sozusagen klar ist, bestraft wird am Ende trotzdem der menschliche Entscheider. Das ist sozusagen das, was auf der Anreizebene passiert. Das sind aber nicht nur Anreize, die jetzt über Strafe oder monetäre Anreize, also finanzielle Anreize funktionieren, sondern ist natürlich auch gesellschaftliche Wahrnehmung. Ne? Also wenn wir als Gesellschaft sozusagen faktisch der Auffassung sind, dass sich Menschen die Verantwortung mit technischen Systemen teilen, dann wird das auch auf denjenigen, der dann die Entscheidung zu treffen hat, bestimmte Auswirkungen haben. Also das ist, denke ich, eine wichtige Ebene, die institutionelle. Die zweite Ebene setzt am User an. Also das ist natürlich das Schaffen von Sensibilitäten. Wir nennen das manchmal Digital Literacy. Also dass man beispielsweise einer Ärztin dann erklärt, ist eine kollaborative Intelligenz, ne, diese Entscheidungsfindung. Also das heißt, die KI kann bestimmte Dinge sehr gut. Du als Mensch kannst bestimmte Dinge sehr gut. Und was besonders fruchtbar ist, ist sozusagen die hybride Diagnose. Ne? Also die Maschine neigt vielleicht eher dazu, einen Tumor da zu detektieren, wo eigentlich keiner ist, ne, zu sogenannten False Positives. Der Mensch neigt vielleicht eher dazu, etwas zu übersehen. Und es ist insbesondere sozusagen die Kombination beider Formen der Intelligenz, die sozusagen eine besonders gute Diagnose stellen können. Und genau auf dieses Zusammenspiel eben von Mensch und Maschine dafür zu sensibilisieren, muss dann eben auch Teil beispielsweise einer kanonischen Medizinerausbildung werden, von einer Radiologin oder von einer Pathologin. Das Gleiche, wenn Juristen beispielsweise bei Beschlüssen durch KI beraten werden. Also das heißt, eine Sensibilisierung auf Seiten des Nutzers. Und eine dritte Ebene könnte man eigentlich sehen in der Gestaltung des technischen Systems selbst. Das ist was, womit wir uns in Forschungsprojekten auch intensiv beschäftigen. Also beispielsweise, wie kommuniziert das System selbst Unsicherheiten an den Nutzer? Also gibt es sozusagen Konfidenzmaße und weist den Nutzer damit darauf hin, pass auf, ich bin mir selbst nicht hundertprozentig sicher. Oder wenn der Mensch zu schnell die Empfehlung des Systems übernimmt, dass es rückfragt. Also dass es sagt, du hast jetzt wirklich sehr schnell meinen Ratschlag übernommen. Bist du sicher, dass du das nicht nochmal überprüfen willst? Also dass sozusagen echte Interaktionselemente hier eingebaut werden und wirklich eine aktive, ethikkonforme Gestaltung im Grunde der Mensch-Maschine-Schnittstelle passiert, die dann natürlich wieder empirisch informiert sein muss. Also im Grunde drei Ebenen, institutionell am User ansetzend und am Artefakt selbst ansetzend.
Da sprichst du eine sehr wichtige Eigenschaft von KI an, also dass die vielleicht inhärent so eine Art Disclaimer enthält, was sie eigentlich kann und was sie nicht kann. Denn wir wissen ja, wie du vorhin gesagt hast, die KI plappert eigentlich nur nach. Also die KI lernt aus den Daten, aus riesigen Datenmengen. Und wir wissen, dass diese Datenmengen, weil sie eben aufgrund der Vergangenheit und aufgrund dessen, wie die Gesellschaft eben funktioniert, oft Vorurteile enthält, Sexismen enthält und auch Rassismen enthält. Sie reproduziert blinde Flecke und Ungleichheiten, um mal ein Beispiel für die Hörerinnen und Hörer zu nennen. Wenn man einen Trainingssatz hat mit 100 Chefs und Chefinnen und davon sind eben die meisten Männer und dann fragt man eben die KI, hör mal, ich habe hier eine Frau und einen Mann und ich möchte gerne wissen, wer von denen vielleicht besser geeignet ist, um Chef zu werden. Dann wird er wahrscheinlich einfach den Mann nehmen, weil es probabilistisch wahrscheinlicher ist, dass der Mann eben diese Eigenschaft, Chef zu sein, hat. Aufgrund seines Geschlechtes. Also die KI ist nicht dazu in der Lage zu trennen oder zu erklären, warum bestimmte Eigenschaften einer Person oder warum bestimmte Eigenschaften eines Datensets so geworden sind aufgrund der Massen an Daten. Er kann gar nicht reflektieren, ist das gut oder schlecht, dass das in der Vergangenheit in dieser Masse an Daten so war, sondern er reproduziert das eben einfach. Und ChatGPT hat ja jetzt durch die Öffnung durch OpenAI Zugriff auf unbegrenzte Trainingsdaten weltweit. Also ChatGPT kann bei jeder Verwendung weiter dazulernen. Was denkst du, wie verändern sich die Antworten, wenn sie nicht mehr von einem Kulturkreis lernt, sondern wirklich diverse Sprachen, diverse Kulturen weltweit reproduzieren wird? Was braucht es auch, damit gesellschaftliche Diskriminierungen durch KI nicht reproduziert werden, sondern gemindert werden? Wird das automatisch erfolgen, dadurch, dass jetzt so viele Kulturen reingespeist werden? Oder was kann man da tun?
Ja, also einerseits kann man natürlich sagen, das klingt natürlich erstmal positiv, ne, was du sagst. Also man speist sich sozusagen aus verschiedenen Kulturen. Damit geht ja auch die Idee einher, dass so ein gewisser Wertepluralismus Einkehr hält. Aber das führt natürlich andererseits auch zur vermehrt selbstverständlich zu der beschriebenen Inkonsistenz, ne, die ich erklärt habe. Also wir haben ja durchaus in ganz vielen moralischen Bereichen sehr große Unterschiede in der Beurteilung. Ne. Also wir können uns vielleicht auf sehr abstrakte Regeln einigen oder verständigen. Aber sobald es ein bisschen konkreter wird, beobachten wir natürlich kulturell gigantische Unterschiede. Und ich habe schon gesagt, also ein moralischer Berater sollte natürlich, das wäre die Minimalanforderung, eine gewisse Konsistenz aufweisen. Also es ist unvermeidlich, dass wenn unterschiedlichste Auffassungen im Netz kursieren, die Konsistenzanforderung umso schwieriger wird. Und ein anderer Punkt, den man natürlich betonen muss, ist, du hast das auch angesprochen, Pluralismus klingt natürlich immer erstmal prima, aber es sind natürlich nicht nur Meinungen, die wir für wünschenswert halten, die hier ausgesprochen werden. Und selbstverständlich gibt es auch, was das Thema Gleichstellung angeht, sehr diskriminierende Auffassungen, die natürlich sehr viel Raum auch im Netz erhalten. Und insofern ist dieses, wir nennen das in der Philosophie ja so ein bisschen das Problem des moralischen Relativismus. Also man sagt irgendwie, ja, jede Meinung ist irgendwie gleich legitim, aber auf der anderen Seite ist das natürlich nicht wirklich das, was wir für richtig halten, wenn man ehrlich ist, sondern wir haben Du hast das in deine Frage ja auch schon reingelegt. Wir haben beispielsweise in unserer Kultur ganz klar die Vorstellung, dass bestimmte Formen der Diskriminierung abzulehnen sind. Das ist nicht unbedingt aber eine Auffassung, die alle teilen, die ihre Meinung im Netz kundtun. Insofern ist es sozusagen doch unvermeidlich, dass wir diesen Relativismus ein Stück weit dadurch reduzieren, dass wir aus unserer kulturellen Perspektive letztlich ein beispielsweise synthetisches Trainingsset erzeugen, indem wir sagen, diese Meinung halte ich für illegitim. Und die möchte ich beispielsweise nicht berücksichtigt wissen in meinen Trainingsdaten. Also wir sprechen da von synthetischen Trainingsdaten, weil wir einfach der Meinung sind, wir müssen das, was da draußen sozusagen natürlicherweise entsteht, ein Stück weit filtern. Und da sind wir dann letzten Endes doch wieder bei der Auffassung, dass es einfach bestimmte moralische Werte gibt, die wir für objektiv richtig halten. Und das ist zwangsläufig kulturell gefärbt.
Matthias, du hattest das Wort synthetische Trainingsdaten eingefügt. Kannst du das bitte einmal noch kurz erläutern?
Genau, also die Idee ist schlichtweg, dass wir manchmal, wir können sogenannte natürliche Trainingsdaten benutzen. Also das ist beispielsweise, wenn wir einfach tatsächliches Verhalten beobachten. Also vielleicht ein gutes Beispiel ist der Straßenverkehr. Wir können ein autonomes Auto im Prinzip darauf trainieren, wie sich Leute im Straßenverkehr tatsächlich verhalten. Wir können aber auch sogenannte synthetische Trainingsdaten einfügen. Das heißt, wir verzichten bewusst auf Fahrverhalten, das wir sozusagen für falsch halten, weil wir sagen, das verstößt gegen bestimmte Regeln. Das heißt, dann würde man sagen, obwohl das tatsächlich da draußen vorkommt, dieses Fahrverhalten, wollen wir es nicht berücksichtigen. Das heißt, man würde den Trainingsdatensatz künstlich korrigieren, weil man einfach sozusagen wertend eingreift und sagt, bestimmte Trainingsdaten möchten wir nicht berücksichtigen. Und in dieser Hinsicht ist der Trainingsdatensatz sozusagen gefiltert oder vielleicht auch modifiziert worden, ganz bewusst manipuliert, aus guten Gründen vielleicht, aber in dem Sinne kein natürlicher Datensatz mehr, sondern ein synthetisch erzeugter.
Ja, das ist ja super spannend. Da kann man sich ja wirklich vorstellen, dass man so eine Art künstliche Intelligenz entwickelt, die nur von perfekt moralisch handelnden Entitäten lernt und einem dann auch perfekte moralische Tipps gibt. Ist das denkbar?
Ja, die Frage ist, wer definiert diese Instanz? Also wer sucht die aus? Und da wird man dann schon die ersten Meinungsunterschiede haben. Also es wird Ethiker geben, der Ethikrat wird womöglich der Meinung sein, naja, am besten, man trainiert das komplett auf unsere Auffassung, aber es wird eine zweite Ethikkommission womöglich in einem anderen Land geben, die sagt, das sind genau die falschen Auffassungen. Also Schwierigkeit fängt natürlich genau da an, diese moralischen Autoritäten zu finden und auszuwählen.
Also wir sind jetzt mittendrin einfach in der Entwicklung und in dem ethischen und gesellschaftlichen Diskurs und ich denke einfach, dass die nächsten Monate, Jahre sehr, sehr viel spannende Entwicklung und eben genau diese Debatten mit sich bringen werden. Du hattest eben schon diesen Dreiklang genannt. Was muss man tun, um eine vertrauenswürdige Anwendung von KI gewährleisten zu können? Dieser Dreiklang war, ne, an der Institution ansetzen, am User ansetzen und an der KI selber ansetzen. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, sagen wir mal in die nächsten 5 Jahre, also sagen wir mal, es gab bereits schon die Implementierung in Ausbildungsprogramme, also am User ansetzend, an die Sensibilisierung ansetzend. In 5 Jahren, wenn die KI sich weiterentwickelt hat, kann man potenziell denken, diese Grundhaltung, wir nehmen sie als moralischen Ratgeber, wird das vielleicht im Alltag implementiert sein? Und was braucht es über diesen Dreiklang hinaus, um zu sagen, ja, ich kann mich auf diesen Ratschlag verlassen?
Also hier ist vielleicht nochmal wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass die Idee, dass wir KI als ratschlaggebende Instanz nutzen wollen, natürlich so ein bisschen schon mit der Idee einhergeht, dass wir immer noch den Menschen im System halten wollen. Also das heißt, wir werden vermutlich nie eine Situation wollen, wo wir sagen, der Ratschlag sollte unkritisch übernommen werden. Weil genau dann wären wir natürlich an dem Punkt, wo wir sagen, okay, warum automatisieren wir den Prozess nicht gleich vollständig? Also warum muss sozusagen der Mensch überhaupt noch irgendwie eine Rolle spielen? Und das ist ja genau eine Diskussion, die wir auch führen, ne? Dass wir sagen, okay, wenn halten wir vielleicht den KI-Ratschlag an einigen Stellen für so überlegen, Beispiel wäre die angesprochene medizinische Diagnostik, dass wir eigentlich den Menschen sozusagen nur noch als Fehlerquelle wahrnehmen und dann würden wir ihn vielleicht konsequenterweise aus dem System rausnehmen. Also das heißt, das ist aber vermutlich eine Situation, die wir nicht wollen, weil wir beispielsweise diese angesprochenen Probleme der Verantwortungszuschreibung dann haben. Und dann müssen wir sozusagen sicherstellen, dass wir die Skepsis immer aufrechterhalten, dass wir also sozusagen dieses gesunde Maß an Vertrauen ins System kriegen, was weder Übervertrauen Vertrauen noch Untervertrauen bedeutet. Und wie wir das erreichen, ich glaube, ein wichtiger Schritt ist tatsächlich, ja, das, was ich so ein bisschen angesprochen habe, stärker, das ist eigentlich ein Begriff, den ich nicht so wirklich mag, weil er so nach Homöopathie klingt, aber stärker ganzheitlich zu denken in diesen Prozessen und wirklich stärker die Interaktion zwischen Mensch und Maschine hier herauszuarbeiten und zu sagen, also es gibt bestimmte Wechselbeziehungen, die wir verstehen müssen, und wir betrachten, glaube ich, in vielen Prozessen immer noch den Menschen zu sehr isoliert und die Maschine zu sehr isoliert und optimieren sozusagen dann beispielsweise das Empfehlungssystem, ohne zu beachten, dass es auch eine stark psychologisch getriebene Wechselwirkung gibt zwischen diesen beiden Systemen. Und dass es beispielsweise dann auch einfach mal darauf ankommen kann, wie verbessern wir sozusagen die Kommunikationsbeziehung zwischen Mensch und Maschine. Also das heißt, ich glaube, ein wesentlicher Schritt zu einer Verbesserung hier liegt wirklich in der stärkeren Betrachtung dieser hybriden Teams und darin, die beiden Parteien sozusagen nicht isoliert zu betrachten.
Ich habe noch mal eine Nachfrage zu den Usern. Meine Frage wäre: Gibt es auch noch einen dritten Aspekt bei dem User, den man ansprechen muss, nämlich auch die Selbstwirksamkeit? Du sagst so ein bisschen, Leute wollen sich eigentlich auf den Ratschlag verlassen, weil man nimmt ihnen dann Verantwortung ab. Was hältst du davon? Arbeitet ihr auch daran, an der Selbstwirksamkeit der Personen zu arbeiten? Oder ist es auch wichtig, den Menschen zu sagen, du bist aber besser als die Maschine darin, eine moralische Entscheidung zu treffen?
Ja, ich glaube, dass das dazugehört. Also das ist ein bisschen das, was ich gemeint habe mit der kollaborativen Intelligenz. Also das betrifft die moralischen Entscheidungen, aber betrifft beispielsweise auch den ärztlichen Diagnoseprozess, dass ich genau das tue. Also dass ich sozusagen auch einer Ärztin oder einem Arzt Bewusstsein dafür gebe, worin er oder sie dieser KI überlegen ist. Und ich habe das Beispiel mit den False Positives genannt, also dass beispielsweise eine Maschine in der Radiologie dann bestimmte Muster erkennt aufgrund des Logos der Firma, ne, auf den Röntgenbildern, was sofort jedem Arzt aufgefallen wäre, dass er gesagt hat, es ergibt keinen Sinn, das hier irgendwie zu einem Kriterium zu machen, aber was die Maschine sozusagen stumpf tut. Also das heißt, es ist wichtig, mit solchen Beispielen eben auch zu arbeiten, um eben dem Anwender plastisch zu machen, was du jahrelang in deinem Studium gelernt hast, war nicht nutzlos, sondern es geht genau darum, auch potenzielle Maschinenfehler zu erkennen und eben dieses blinde Vertrauen abzulegen. Und bei der Moral habe ich vorhin diese Idee von einem kohärenten Weltbild erwähnt. Das heißt halt eigentlich, dass ich Vorstellungen von moralischer Richtigkeit habe, die über mehrere Kontexte sich erstrecken. Ne? Das heißt, ich sehe sozusagen strukturelle Ähnlichkeiten zwischen bestimmten Entscheidungssituationen und lasse mich nicht von Kleinigkeiten ablenken, die eigentlich keine Rolle spielen sollten. Und das ist also völlig richtig. Das ist genau das, was wir beim Menschen befördern müssen, dass wir sagen, du kannst so etwas, ne? Du hast so etwas wie ein ganzheitliches Weltbild, und die Maschine sieht sozusagen immer nur den Einzelfall und muss sich daraus sozusagen mühevoll dieses ganzheitliche Bild, ja, da haben wir es wieder, erst konstruieren, und daran scheitert sie eben häufig.
Matthias, vielen, vielen Dank für dieses spannende Gespräch, also weg von der Dystopie hin zu Kooperation und Sensibilisierung und dem Potenzial von KI. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Danke auch von mir. Jetzt ist es wieder Zeit für unseren Cybersnacks-Radar. Kurz vor Ende stellen wir Themen vor, die aus unserer Sicht für den nächsten Monat cybersicherheitsrelevant sind.
Genau, und für heute haben wir uns etwas Besonderes für den Radar überlegt. Nämlich vorhin sprachen wir über das Trolley-Dilemma in deiner Studie, Matthias. Und es ist halt ein klassisches Gedankenexperiment. Die Frage ist, hast du vielleicht noch ein anderes, das du uns mitgebracht hast? Und das geht jetzt an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir laden euch ein, euch das Experiment anzuhören und dann selber zu entscheiden, was ihr tun würdet. Und dann könnt ihr natürlich anschließend noch eine KI eurer Wahl befragen.
Also es gibt ein sehr schönes Gedankenexperiment von britischen Philosophen Derek Parfit, und das geht so, also man wacht im Krankenhaus auf und kann sich nicht erinnern, ob man die Operation schon hinter sich hat oder noch vor sich. Aber was man weiß ist, wenn man die Operation schon hinter sich hat, dann war die sehr qualvoll, hat 12 Stunden gedauert, war sehr unangenehm, und wenn man die Operation noch vor sich hat, dann dauert sie nur eine Stunde, ist nur moderat qualvoll. Würde man sich jetzt wünschen, dass man die Operation schon hinter sich hat oder dass man sie noch vor sich hat?
Jetzt bin ich baff, ich muss gerade. Ich glaube, ich nehme den pragmatischen Ansatz. Ich wache auf, ich habe sie noch vor mir, aber es ist nur eine Stunde.
Ich lieber hinter mir, glaube ich.
Und die Frage ist, warum hat man so wenig Mitleid mit seinem vergangenen Selbst, ne? Wo es doch Teil von uns ist.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, fragt mal eure KI.
Spannend. Vielen Dank, Matthias. Wir haben für den Radar mitgebracht unsere dritte Folge. Wir haben nämlich jetzt viel über gesellschaftliche Implikationen gesprochen und auch über die Zukunft. Was muss passieren? Welche Leitplanken müssen gesetzt werden? Und hier greift natürlich das Thema Regulation und auch Zertifizierung von KI ein. Und darüber sprechen wir in unserer dritten Folge. Wie entwickelt sich der rechtliche Rahmen bei KI und schafft Zertifizierung und Prüfbarkeit von KI auch Vertrauen in diese Technik? Heute haben für euch gesprochen Agnieszka Pawlowska und Salsabil Hamadasch. Wir haben die Folge am 21. Juni 2023 aufgenommen und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback, eure Anregungen und alles, was ihr uns mitteilen wollt, unter unserer E-Mail-Adresse podcast@bsi.bund.de. Bis zum nächsten Mal und bleibt cybersicher.